Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Mein Bauch gehört mir. Mit dieser Ansage demonstrierte in den 70er Jahren die Frauenbewegung in Deutschland gegen den Abtreibungsparagraf 218 und für dessen komplette Streichung aus dem deutschen Strafgesetzbuch. Die Debatte über Schwangerschaftsabbrüche, also ob und inwiefern sie legal sein sollten, zieht sich jetzt schon über Jahrhunderte und scheint auch in Zukunft kein Ende zu finden. Und damit herzlich willkommen bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikro heute Marie Ambers. Ab wann beginnt Leben und ab wann erhält ein Ungeborenes sein uneingeschränktes Recht auf Leben? Diese Fragen und auch der ständige Wandel des Abtreibungsgesetzes über die Jahre hinweg zeigen einem ganz deutlich, um was für ein kontroverses, aber auch wichtiges Thema es hier geht. Zum Internationalen Tag der sicheren Abtreibung will ich heute über das Thema Schwangerschaftsabbruch in Deutschland informieren. Dafür spreche ich auch mit Dr. Wiebke Herter. Sie hat eine Frauenarztpraxis in Balingen, in der sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Kommen wir zuerst aber einmal zu den Fakten. Laut dem Statistischen Bundesamt werden in Deutschland jährlich knapp 100.000 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Das Verwirrende daran, nach heute geltendem Gesetz ist ein solcher Eingriff eigentlich eine Straftat. Straffrei bleibt er nur unter bestimmten Bedingungen. Erstens muss die Schwangere mindestens 3 Tage vor dem Eingriff bei einer staatlich anerkannten Stelle zum Beratungsgespräch gewesen sein und dann darf die Abtreibung auch nur innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen von einem Arzt oder einer Ärztin durchgeführt werden. Das heißt, nur in diesen 3 Fällen werden die Schwangere und der behandelnde Arzt für den Eingriff nicht bestraft. Dann gibt es in Deutschland auch noch den Paragraph 219a. Der verbietet es, Ärztinnen und Ärzten für Abtreibungen zu werben. Sie dürfen zwar darüber informieren, dass sie den Eingriff durchführen, alles andere verbietet das Gesetz aber. Zuletzt wurde die Debatte um eine Gesetzesänderung wieder laut, als die Gießener Ärztin Christina Hähnel auf ihrer Homepage über Schwangerschaftsabbrüche informierte. Das Amtsgericht in Gießen verurteilte sie dann damals im November 2017 wegen des Werbeverbots zu einer Geldstrafe. Nach mehreren Berufungsverhandlungen und viel hin und her ist die Sache mittlerweile sogar beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anhängig. Bei mir in der Leitung ist heute Dr. Wiebke Herter. Sie bietet Schwangerschaftsabbrüche in ihrer Balinger Praxis an. Gefunden habe ich ihre Praxis durch eine Liste der Bundesärztekammer. Auf der können sich seit der Gesetzesänderung Praxen listen lassen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Hallo Frau Dr. Herter.
Hallo.
Frau Dr. Herter, wie haben Sie die Geschichte damals mit Frau Hähnel wahrgenommen?
Ja, also es ist natürlich, es ist natürlich wirklich ungeschickt, dass man über so ein wichtiges Thema nicht informieren darf. Und darum halte ich das Werbeverbot für völlig falsch, weil die Schwangeren müssen sich ja informieren und gerade bei so einer wichtigen Entscheidung werden dann Informationen vorenthalten. Sie haben jetzt zwar die Möglichkeit, über die Pro Familia Informationen einzuholen, aber nicht können sich nicht über die Praxis spezifisch über das informieren, wie die Praxen praktisch individuell auch noch auf die Patienten und die Situation eingehen.
Okay, und haben Sie seit der Gesetzesänderung damals 2019 schon irgendwelche Veränderungen feststellen können bei den Patientinnen oder auch bei Ihnen oder Kollegen?
Also es hat sich ja eigentlich nichts geändert. Also man darf weiterhin nicht informieren, man darf nur sagen, dass man es durchführt. Von daher hat sich nichts geändert. Nur, dass wir uns jetzt explizit exponieren, die Ärzte, die das machen und auf dieser Liste stehen.
Und also weil es gibt ja immer wieder Ärzte und Ärztinnen, die mit Demonstranten oder Ähnlichem vor ihren Praxen zu kämpfen haben. Ist es seitdem mehr geworden, seitdem das eben auch öffentlich bekannt ist, wer Schwangerschaftsabbrüche durchführt?
Also ich habe noch nie welche vor meiner Praxis gehabt, aber ich will es auch nicht haben. Also das ist eine Erfahrung, die ich nicht haben will. Und von daher bin ich froh, dass es bis jetzt nicht vorgekommen ist und möchte auch weiterhin, dass es nicht vorkommt. Was passiert ist, dass man eben angeschrieben wird und E-Mails bekommt, wo man beschimpfen wird.
Okay, und wie reagiert man da dann am besten? Beachtet man das einfach nicht, oder?
Nicht antworten, ganz genau.
Okay, ja. Und also Sie geben dann auch inzwischen auf Ihrer Seite an, dass Sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen?
Nein, mache ich nicht. Es gibt diese Liste und da steht es drauf und auf meiner Homepage informiere ich darüber nicht.
Okay. Und also gerade diese Liste der Bundesärztekammer, die kam mir jetzt schon verhältnismäßig lang vor. Würden Sie sagen, dass Frauen in Deutschland eine umfangreiche Auswahl an Ärztinnen und Ärzten haben, wenn sie so einen Eingriff durchführen wollen?
Also da bin ich jetzt, da müssten Sie die Pro Familia oder sowas fragen, wie gerade die Versorgungssituation in Deutschland ist. Ich kann sagen, in Baden-Württemberg gibt es eher zu wenig, die diese Eingriffe durchführen. Es liegt auch an einer gewissen Altersstruktur und Umbruch in der Ärzteschaft. Also es wird, es ist so, dass im Südwesten eher zu wenig Ärzte sind, die das machen. Und die, wo es noch machen, auch manchmal ältere Semester sind, die dann wahrscheinlich irgendwann aufhören werden und die Nachfolgeschaft ist da fraglich.
Und warum ist das so? Also sind es so die persönlichen Überzeugungen von den Ärzten oder die Angst vor den Reaktionen vielleicht?
Ja, ich denke alles zusammen. Ja, es ist eben nicht ein Eingriff wie jeder andere auch. Und man muss dazu stehen, man exponiert sich mit dieser Sache. Es gibt natürlich auch angenehmere Tätigkeiten als Arzt.
Ja, natürlich. Okay, vielen Dank. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Im Interview heute Frauenärztin Dr. Wiebke Herter zum Thema Schwangerschaftsabbruchgesetz in Deutschland. Am Mikrofon Marie Ambers.
Take me by the hand, beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the
Das war Beautiful Tango von Hindi Zara. Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, das Schwangerschaftsabbruchgesetz in Deutschland. Am Mikrofon für euch, Marie Ambos. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück in der Geschichte, und zwar ins Jahr 1871. Seitdem gilt nämlich in Deutschland ein Schwangerschaftsabbruch nach § 218 als Straftat. Es gab zwar schon immer wieder Reformversuche, vor allem auch von Seiten linksorientierter Gruppen und Parteien, die scheiterten aber eigentlich allesamt. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen die Gründungsväter und Mütter der Bundesrepublik den § 218 dann auch fast unverändert in das Strafgesetzbuch. Nachdem an dem Paragraph dann also über 100 Jahre so ziemlich gar nichts geändert wurde, gab es im April 1974 unter der sozialliberalen Koalition von Willy Brandt im Bundestag eine Generaldebatte. Auf der einen Seite CDU-CSU, auf der anderen SPD und FDP. Die Union forderte damals eine sogenannte Indikationsregelung. Das heißt, es hätte verschiedene medizinische oder ethische Anzeichen geben müssen, damit eine Frau straffrei hätte abtreiben dürfen. Der CDU-CSU war dabei vor allem das uneingeschränkte Recht auf Leben des Ungeborenen wichtig. SPD und FDP hingegen plädierten für eine sogenannte Fristenregelung. Das heißt, sie wollten, dass ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei bleibt. Das ausschlaggebende Argument dafür war das Persönlichkeitsrecht der Mutter. Frau Hertha, Sie geben Frauen in Ihrer Praxis ja die Möglichkeit, ihre Schwangerschaft zu beenden. Heißt das, Sie würden auch eher sagen, das Persönlichkeits- bzw. das Selbstbestimmungsrecht der Mutter wiegt da mehr als das Recht auf Leben des Ungeborenen?
Ja, man muss schon beides sehen, aber man muss sagen, die Frauen, die zu mir kommen und diese Entscheidung getroffen haben, die haben es wohl überlegt. Es gibt keine einzige Frau, der das leicht fällt. Und von daher muss ich sagen, auch in dieser Situation, wo Frauen sich dann befinden und so eine schwierige Entscheidung treffen müssen, muss man ihnen helfen und das Gefühl und die Situation, in der sie sind, ist schon schwierig genug, da muss man ihnen nicht noch mehr Druck machen.
Okay, und gerade wenn Sie sagen, die Situation ist schon schwer genug wegen dieser Beratungspflicht, die in Deutschland gilt, würden Sie sagen, die ist wirklich sinnvoll oder wird es den Frauen da nicht auch noch schwieriger gemacht?
Na, also die Beratung ist ja nicht schuld, dass es eine schwierige Situation ist, sondern die Situation an sich. Ja. Man ist jetzt einfach in einer ungewollten Schwangerschaft und da muss man Entscheidungen treffen. Ja. Und es gibt eben Entscheidungen in unserem Leben, da kann man nicht das Richtige oder das Falsche tun. Gell. Man muss einfach das tun, was man am meisten, wie man sein Leben am besten weiterleben kann. Und das muss jede Frau für sich entscheiden. Die Beratungspflicht ist eingeführt worden. Es ist bei ganz vielen Frauen so, dass das Beratungsgespräch nichts mehr hilft, ja. Oder dass sie schon vorher ihre Entscheidung getroffen habe. Aber dennoch habe ich sehr hohen Respekt und sehr, finde ich, die Arbeit, die in den Beratungsstellen passiert, sehr gut. Denn viele Frauen können sich da auch einfach ihre Probleme oder ihre Situation einfach schildern und mal von der Seele reden, auch wenn sie keine andere Entscheidung treffen. Und Sinn dieser Entscheidung, dieser Beratung soll ja auch nicht zielorientiert sein, dass man jetzt von der Schwangerschaft abrät oder zurät, sondern man muss die Frau unterstützen in ihrer Entscheidung, was auch immer sie will. Von daher finde ich das jetzt nicht das Schlimmste, was jetzt an diesen, was an der Schwangerschaftsabbruch ist. Ja. Die Situation an sich ist einfach eine hohe psychische Belastung, in der die Frauen stecken. Und das ist das Belastende, meine ich, nicht die Beratungspflicht an sich.
Sagt Wiebke Hertha, promovierte Medizinerin und Frauenärztin aus Balingen, zu unserem heutigen Thema Schwangerschaftsabbruchgesetz in Deutschland. Ihr hört den Tübinger Campusfunk, Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. I don't really give a damn about the way you touch me when we're alone. You can hold my hand if no one's home. Do you like it when I'm away? If I wouldn't hurt my body, baby, would you love me the same? I can feel all my bones coming back and I'm craving motion. Mama never really learns how to live by herself, it's a curse. It's growing, you're a pond and I'm an ocean. Oh, all my emotions feel like explosions when you are around. And I found a way to kill the sound. Oh, baby, I am a wreck when I'm without you. I need you here to stay. I broke all my bones that day I found you, crying at the lake. Das war Ricky Montgomery mit seiner Single Line Without a Hook. Damit sind wir wieder zurück bei Radio Mikro Europa. Unser Thema heute, das Schwangerschaftsabbruchgesetz in Deutschland. Nach einer ewig langen Diskussion stimmte dann am 26. April 1974 eine knappe Mehrheit im Bundestag für das Fristenmodell. Tatsächlich konnte das Gesetz dann aber nie in Kraft treten, weil der Bundesrat Einspruch einlegte. Ein Jahr später erklärten Richter in Karlsruhe das Gesetz dann sogar als verfassungswidrig. Sie haben darin einen Verstoß gegen den Artikel 2 des Grundgesetzes gesehen. Der soll nämlich werdendes Leben schützen, notfalls eben auch vor der eigenen Mutter. Am 12. Februar 1976 war es dann aber endlich soweit. Die Reform des Paragraphen wurde beschlossen. Die Regel lautete, ein Schwangerschaftsabbruch bleibt unbestraft, wenn die Schwangere in besonderer Bedrängnis handelte. Um diese besondere Bedrängnis näher zu fassen, definierte der Gesetzgeber 4 Indikationen. Zum einen gab es die medizinische Indikation, also wenn beispielsweise die Gesundheit der Schwangeren durch die Schwangerschaft in Gefahr war. Dann die kriminologische Indikation, heißt, wenn die Schwangerschaft aus einer Straftat heraus entstand. Die soziale Indikation, also wenn sich die Schwangere in einer sozialen Notlage befand. Und die eugenische Indikation, wenn eine schwere geistige Schädigung beim Fötus zu erwarten war. An der Stelle will ich auch noch kurz auf die Regelungen in der ehemaligen DDR eingehen. Da war der Schwangerschaftsabbruch nämlich schon viel früher legal. Schon am 9. März 1972, also pünktlich zum Frauentag, verabschiedete die Volkskammer damals ein entsprechendes Gesetz. Unter der Sozialpolitik von Erich Honecker wurde den Frauen das damals quasi als Geschenk zu ihrem Ehrentag präsentiert. Dieses Geschenk war aber im Grunde genommen einfach ihr Recht auf Selbstbestimmung, eigenverantwortlich über ihren Körper entscheiden zu dürfen. Vielen hunderten Frauen, die zuvor illegal oder sogar eigenhändig ihre Schwangerschaft beenden mussten, wurde dadurch das Leben gerettet. Nach der Wiedervereinigung musste dann aber eine einheitliche Regelung her. Seitdem besteht das heute geltende Gesetz nach § 218. Frau Herter, Sie haben ja langjährige Berufserfahrung als Frauenärztin. Wie werten Sie heute im Abstand von rund 30 Jahren diese damals so schwierige Einigung in Sachen Abtreibungsgesetz?
Also ich denke, das hat sich auf jeden Fall mal zum Besseren geändert gehabt, dass es eben diese Fristenlösung gibt unter der wir heute die meisten, unter der die heutzutage die meisten Schwangerschaftsabbrüche geregelt sind. Die kriminologische und die medizinische Indikation gibt es ja immer noch.
Mhm. Und seitdem man jetzt übers Internet herausfinden kann, welche Praxen einen Schwangerschaftsabbruch anbieten, melden sich seitdem mehr Frauen für einen Termin, ohne dass sie überhaupt dieses Beratungsgespräch wahrgenommen haben?
Das kommt schon immer wieder vor. Das liegt aber oft daran, dass Frauen hier keinen Frauenarzt haben. Ja, also es ist die meisten, die direkt ohne Frauenarzt oder Beratungsgespräch sich bei uns melden, sind die, die eben hier vorübergehend zum Beispiel sind oder eben keinen Frauenarzt gefunden haben, der sie so betreut. Die meisten gehen zur Beratungsstelle und erhalten da ihre Beratungen, auch Tipps, welche Frauenärzte in der Nähe sind. Und die Beratungsstellen kennen eben auch die Operateure und die Frauenärzte, die Abbrüche durchführen oder auch wer jetzt operative, wer medikamentöse Abbrüche macht und geben den Frauen Tipps, wohin sie sich am besten wenden können. Das ist ja das Merkwürdige am Paragraph 219a, dass eben die Frauen die Wahl so an einer Liste sonst nicht treffen können.
Und wenn jetzt eine Frau anruft, die noch nicht bei so einem Beratungsgespräch war und da noch keine Informationen bekommen hat, aber gern von Ihnen Informationen über die medizinischen Verfahren zum Beispiel bekommen will, dürfen Sie die dann ausgeben?
Ja, in dem persönlichen Beratungsgespräch kann man das schon machen.
Okay, und
das ist ja jetzt nicht verboten. Man kann in einem persönlichen Gespräch jederzeit jede informieren, wie und wie wir das durchführen und wie bei uns das Setting ist. Ja? Das können wir jederzeit machen. Man darf nur nicht in der Homepage drüber informieren. Im persönlichen Gespräch, klar.
Mhm.
Aber die Frauen sind ja irgendwo unter zeitlichem Druck, verstehen Sie? Die gehen ja in die Beratungsstelle und die möchten ja jetzt nicht noch wochenlang rumsuchen möchten und zu verschiedenen Praxen gehen und sich Auskünfte erteilen. Die haben dann 3 Tage Bedenkzeit und dann möchten die ihren operativen Eingriff oder den medikamentösen Eingriff planen. Also da ist jetzt nicht so, dass die dann überall Termine kriegen und sich jetzt erstmal beraten lassen können. Zumal die meisten Praxen ja eher überfüllt sind und es schwierig ist, Beratungstermine zu bekommen.
Ja. Und wenn jetzt eine minderjährige Patientin abtreiben will, gibt es da irgendwelche Unterschiede in der Beratung oder der Betreuung?
Ja, also das ist gesetzlich doch relativ gut genau geregelt. Also es ist ein bisschen schwammig geregelt, aber es ist geregelt. Auch minderjährige Patienten dürfen entscheiden ab 16. Unter 16 ist es besser, wenn eine Erziehungsperson dabei ist. In dem Fall bei einer minderjährigen Patientin ist es uns natürlich immer am liebsten, wenn eine erziehungsberechtigte Person dabei ist. Ansonsten muss man sich vergewissern in einem Gespräch, dass die Patientin entscheidungsfähig ist. Wir in der Praxis machen das oft so, dass wir das rückgekoppelt machen mit den Beratungsstellen und uns da auch nochmal vergewissern, was für einen Eindruck die Beraterin von der Patientin hat, sofern die Patientin einverstanden ist, sodass man sich an verschiedenen Stellen absichert, ob die Patientin einwilligungsfähig von uns erachtet wird.
Und wenn da jetzt gerade die Erziehungsberechtigten mit dabei sind beim Gespräch, kam es da auch schon vor, dass man gemerkt hat, dass die ihre Tochter irgendwie in eine Richtung oder zu einer Entscheidung gedrängt haben?
Nee, also das muss ich jetzt sagen, glücklicherweise gab es jetzt bei mir noch nie solche Probleme. Das ist auch eine Sache, die Eltern lieben ja ihre Kinder und die sehen, welche Verzweiflung die sind. Und es gibt minderjährige Patienten, die betreuen wir in der Schwangerschaft. Es gibt minderjährige Patienten, die möchten Abbruch. Für mich ist es nur wichtig, dass die Frau oder das Mädchen zu einer guten Entscheidung gekommen ist. Und wenn ich nicht den Eindruck habe, dann informiere ich sie, wie lange sie noch Bedenkzeit hat und wie lange die zeitlichen Fristen sind. Kann ihr zum Beispiel anbieten, dass sie nochmal zur Beratungsstelle geht. Das ist immer ein sehr niederschwelliges Angebot, weil die Beratungsstellen, ohne dass man jetzt irgendwas bezahlen muss oder sonst was, schnelle Termine geben. Das sind auch geschulte Personen. Und man sollte da auf keinen Fall hoppla hopp irgendwas machen, weil das ist eine Entscheidung, mit der man sein ganzes Leben lang zurechtkommen sollte.
Ja, natürlich. Soweit Dr. Wiebke Herter. Sie hat eine Frauenarztpraxis in Balingen, in der sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser heutiges Thema, das Schwangerschaftsabbruchgesetz in Deutschland. Nachher spreche ich mit Wiebke Herter noch über die Veränderung der Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch in anderen Ländern. Das war die Patti Smith Group mit ihrem Song Frederick. Ihr hört Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, das Schwangerschaftsabbruchgesetz. Seit Anfang 2021 gilt in Polen ein neues Schwangerschaftsabbruchgesetz. Der Eingriff ist dort jetzt fast ausschließlich illegal. Ausnahmen, die Schwangerschaft entstand aus einer Straftat heraus oder stellt sich für die Schwangere als lebensbedrohlich dar. Maßgeblich für diese Regelung ist die nationalkonservative Regierungspartei PIS. Auch in Island wurde 2021 das bestehende Abtreibungsgesetz geändert, aber in eine ganz andere Richtung. Die eh schon verhältnismäßig lockere Regelung, nach der ein Abbruch bis zur 16. Schwangerschaftswoche legal war, wurde jetzt nochmal erweitert. Seit Mai ist dort ein Schwangerschaftsabbruch bis zur 22. Schwangerschaftswoche, also bis Mitte des 5. Monats, gesetzlich erlaubt. Ein medizinischer Ausschuss wird für diese Entscheidung auch nicht benötigt.
Darf ich was dazu sagen?
Natürlich.
In Argentinien war es bisher illegal, ganz illegal abzutreiben. Und die haben erst vor kurzem, ich glaube jetzt im März oder sowas im Frühjahr, legalisiert. Ja, das war auch eine große Welle zum Beispiel. Ja, also da war es, das ist ein katholisches Land, da war es ganz illegal und die haben jetzt auch das legalisiert.
Okay.
Ganz interessant. Also in manchen Ländern geht es in die eine, in manchen in die andere Richtung.
Okay. Und weil Polen hat ja jetzt auch das Gesetz quasi nochmal verschärft einfach. Wollen Sie dazu vielleicht noch was sagen?
Ja, also ich meine, das finde ich natürlich nicht richtig. Gell? Also es ist so, dass hier die Interessen, wie Sie schon gesagt haben, vom ungeborenen Kind und der Mutter beide berücksichtigt werden müssen. Und jetzt ist es eben so, dass wir beide berücksichtigen müssen und das Kind hat nicht mehr Recht als die Mutter. Ja, die Mutter darf über ihren Körper bestimmen und das ist meine Überzeugung, darf das in einem gewissen Zeitrahmen in Deutschland machen. Und darauf muss man eben die Patienten hinweisen, dass wir hier im Rahmen eines Gesetzes dann entscheiden und es machen und es nicht noch mehr erschweren.
Und würden Sie sagen, die 12 Wochen, die in Deutschland gelten, sind angemessen oder würden Sie die auch nochmal irgendwie erweitern wollen?
Nee, ich finde es angemessen. Es ist eben schon so, dass das, also ich finde die 12. Woche, das ist ja schon, entspricht nach der frauenärztlichen Zählung der 14. Schwangerschaftswoche. Da ist es schon so, dass man das richtig sieht und es richtig ein kleines Leben ist. Also ich finde jetzt unsere Frist gar nicht schlecht. Danach fällt es einem doch ziemlich schwer.
Mhm.
Das ist aber meine persönliche Meinung.
Ja, natürlich. Sagt Dr. Wiebke Härter, Frauenärztin aus Balingen, zu unserem heutigen Thema Schwangerschaftsabbruchgesetz in Deutschland.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi. Ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi. Avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours.
Das war Voila von Barbara Pravi. Ihr hört immer noch Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Der Fall der Gießener Frauenärztin Christina Hähnel war damals der Auslöser für die Gesetzesänderung des Paragraphen 219a. Seit 2019 dürfen Praxen jetzt nämlich darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Weitere Informationen, wie zu den jeweiligen medizinischen Verfahren, sind aber trotzdem weiterhin untersagt. Nadine Schöne von der CDU führt Deutschlands Vergangenheit und die christlichen Werte als Argument für dieses Verbot an. Sie betont, dass man sehr sensibel bei diesem Thema sein müsse und man es schaffen müsse, das menschliche Leben zu wahren und gleichzeitig die Belange der Frau zu respektieren. Die Grünen wiederum wollen viel weiter gehen. Sie wollen das Werbeverbot in § 219a ganz streichen. Denn ÄrztInnen, so ihre Argumentation, dürfen ihre medizinischen Leistungen ja sowieso nicht anpreisen. Die Grünen fordern stattdessen, die potenziellen Patientinnen umfassend und ohne politische Hintergedanken zu informieren. Frau Dr. Hertha, würden Sie gern mehr über Schwangerschaftsabbrüche auf Ihrer Seite informieren können?
Also ich finde das Verbot einfach nicht in Ordnung und völlig dahergeholt. Also wir müssen doch über medizinische Eingriffe informieren können. Und dass man da nicht informieren kann, wie das vorstatten geht, wie wir das in unserer Praxis anders machen als in anderen Praxen, wo unsere Schwerpunkte ist, ist doch völlig idiotisch, dass man das nicht darf. Also das hat meiner Ansicht nach überhaupt keine Grundlage, es zu machen. Es ist so, dass die Frau, dass das Gesetz ja so beschlossen wurde, dass es jetzt diese Liste der Bundesärztekammer gibt und dass es über die Homepage der Familienplanung.de heißt es, dass sich da Frauen informieren können. Allerdings ist es da relativ schwierig hinzukommen. Ich weiß nicht, ob Sie beim Googlen auf diese Sendung das geschafft haben. Da wird es doch relativ gut erklärt, mit wie das Ganze vor sich geht, was beim medikamentösen Abbruch gemacht wird, was beim operativen Abbruch gemacht wird, wie sich das Ganze darstellt, wie man das empfinden kann. Aber es ist doch eben so, dass es von den unterschiedlichen Settings ganz anders verschieden ist. Ja? Also es ist klar, dass wenn man zum Beispiel in eine Praxis geht, es anders ist als in einer Klinik, dass man beim medikamentösen Abbruch möchte man sich ja informieren, wie das zu entstatten ist, wie man sich da, wenn man alleine zu Hause ist, wo man sich informieren kann und sowas. Das handhabt doch jeder ein bisschen anders. Und es gibt ja auch die freie Arztwahl, auch hier, wo man einfach wissen muss, wer macht wie was. Ja. Also das finde ich völlig an den Haaren herbeigezerrt, dass es da keine Informationsmöglichkeiten gibt.
Ja, also das habe ich während meiner Recherche auf jeden Fall auch gemerkt, dass man da nicht sehr leicht zu den Informationen kommt.
Ja, genau, haben Sie auch gemerkt. Ja. Ja. Sie haben auch, Sie wussten, wo Sie hinkommen wollen. Jetzt überlegen Sie sich mal, wenn Sie eine Frau sind, die nicht so gut Deutsch kann, und auch nicht genau weiß, dass es diese Homepage gibt oder dieses Beratungstool gibt, die ist ja völlig aufgeschmissen, oder? Das ist schon Ihnen als gebildeter junger Frau ein bisschen schwierig gefallen. Und wenn das jemand nicht weiß oder auch eben schlecht Deutsch spricht oder einfach nicht so gebildet ist wie andere, ist es echt schwierig oder gar minderjährig ist. Von daher, das sind aber genau die, die eine Beratung brauchen oder die eine Information brauchen. Von daher geht da die Schere eher auseinander.
Ja, das stimmt. Und also ich habe als ein Argument für dieses Werbeverbot auch gelesen, dass das Unrechtsbewusstsein für Schwangerschaftsabbrüche eben beibehalten werden muss, weil es eben kein normaler ärztlicher Eingriff ist. Finden Sie das schon auch irgendwo noch wichtig oder finden Sie, dieser Eingriff sollte komplett entstigmatisiert werden?
Also ich finde, es sollte entstigmatisiert werden. Es ist nicht, ich finde, es ist schon ein besonderer Eingriff, der anders ist als ein Blinddarm, wo man es operieren muss. Es ist doch eine gravierende und weitreichende Entscheidung. Aber es, wie gesagt, ich habe noch keine Frau erlebt, die das gesagt hat, das mache ich es mal. Gell? Also das ist schon an sich für die Frauen weitreichend und schwerwiegend genug, die Entscheidung zu treffen. Und von daher muss man die nicht noch mehr unter Druck setzen.
Ja. Und wenn jetzt eine Frau zu Ihnen in die Praxis kommt und eine Abtreibung durchführen lassen will, wird sie dann im Nachhinein auch noch von Ihnen weiter betreut? Und wenn ja, inwieweit?
Die wird von mir nachbetreut, wenn es eine Patientin von mir ist. Die Nachkontrolle nach einem Abbruch macht der Frauenarzt, der die Frau betreut, ja, beim operativen Abbruch. Beim medikamentösen Abbruch werden alle Nachkontrollen in der Praxis durchgeführt, die den medikamentösen Abbruch gemacht hat. Und danach geht sie dann zur weiteren Betreuung zum Frauenarzt ihrer Wahl. Also es ist in allermeisten Fällen schon eine Auftragsleistung, vor allem wenn sie zum Beispiel in eine Klinik geht, die macht ja nie eine Nachkontrolle. Aber unsere eigenen Patienten, die kommen dann schon auch weiter und man betreut sie dann weiter oder es kommt Thema vielleicht nochmal auf oder auch nicht. Frauen, die jetzt keinen Frauenarzt haben, da versuchen wir das auch noch im Rahmen unserer Möglichkeiten aufzufangen, dass wir die in der Nachbetreuung dann auch nochmal sehen, vor allem über die Verhütungsmöglichkeiten informieren. Wenn sie Schwierigkeiten mit der Verarbeitung haben, sie da weiter vermitteln an nochmal Beratungsstellen oder an andere Stellen. Ja.
Gibt es irgendwelche Unterschiede, wenn eine Frau wirklich aufgrund eines Sexualdeliktes abtreiben will? Also bekommt sie da auch irgendeine andere Art der Unterstützung von Ihnen oder sind da vielleicht andere Stellen dafür zuständig?
Gut, also ich muss sagen, das ist jetzt nicht der Routinefall, Gott sei Dank. Ja, der Routinefall ist die Beratungssituation. Also die anderen zwei Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs, nämlich die medizinische Indikation und die kriminologische Indikation, die sind doch sehr viel seltener. Und von daher kann ich da jetzt nicht sagen, wie das in der Routine ist. Also die, wo bei uns nach einem kriminologischen Indikation abgebrochen haben, klar, das sind schon besondere Fälle, die einem auch besonders am Herzen liegen und wo man sich besonders einbringt und versucht, die Frauen aufzufangen und weiter zu vermitteln in Beratung und Betreuung. Ich muss sagen, es gibt aber hier in Deutschland auch wirklich gute Selbsthilfegruppen wie Feuervogel, die die Frauen auch weiter betreuen. Muss ich sagen, das ist dann schon nochmal ein spezieller Fall.
Ja.
Das ist keine Routine.
Ja, zum Glück. Dass Frauen nicht leichtfertig abtreiben und natürlich am besten erst gar nicht in diese Situation kommen sollten, da sind sich ja vermutlich die meisten einig. Sollten Frauen Ihrer Meinung nach vielleicht einfach allgemein mehr Unterstützung in der Familienplanung und Führung bekommen, damit Abtreibung von Grund auf entgegengewirkt werden kann?
Also natürlich, ich bin Frauenärztin, natürlich sehe ich einen großen Teil meiner Arbeit eben in der Beratung zur Verhütung. Und das ist natürlich klar, ist das mein Ding, dass ich denke, das ist das Allerwichtigste und Sinnvollste, dass es gar nicht in diese Situation kommt. Und da kann ich die Damen und Frauen und Mädchen nur raten, dass sie sich tatsächlich bei einem Frauenarzt beraten lassen, sodass sie gar nicht in die Situation kommen. Das ist natürlich das Allerbeste.
Und da würden Sie aber sagen, dass die Beratung heutzutage da schon also so weit stattfindet, dass es ausreichend ist? Oder sollte da in der Schule oder...
Wenn sie zu einem Frauenarzt geht, schon. Es ist insgesamt gerade so, dass eben doch zunehmend Frauen sich im Internet oder so informieren oder irgendwelche komischen Quellen haben und dann irgendwelche Verhütungsmethoden wählen, die nicht so sicher sind. Da muss man sich natürlich klar sein, wenn man eine unsichere Verhütungsmethode wählt, dass es dann eben, dass man in die Situation kommen kann. Ja? Also zählen oder sowas, das ist nun eben einfach unsicher. Da muss man den Mädchen das sagen. Und haben der heutigen Situation mit der Hormonangst, wo viele haben, ist es so, dass viele sich nicht klar sind, dass eigentlich, dass wir das vermüten wollen, eine ungewollte Schwangerschaft und da kein wenig oder gar kein Risiko eingehen wollen.
Mhm. Und vielleicht abschließend, welche Veränderungen bzw. Verbesserungen würden Sie sich in Bezug auf das Thema Schwangerschaftsabbruch ganz allgemein in Deutschland noch wünschen?
Also ich möchte, dass es entstigmatisiert wird, dass es eine normale Informationsmöglichkeit gibt wie bei allen anderen Themen, dass die Frauen nicht verurteilt werden für ihre Entscheidung und es nicht verborgen sein muss und verheimlicht wird weiterhin, dass die Frauen nicht dazu stehen können, dass sie so eine Entscheidung eben mal auch treffen mussten in bestimmten Situationen ihres Lebens, dass wir die Gesellschaft auch mit diesen Frauen normal umgeht. Bezüglich der frauenärztlicher Seite wünsche ich mir, dass eben Frauen, die sich zum Schwangerschaftsabbruch in Behandlung geben, sich dort genauso sicher und gut betreut fühlen können wie bei jedem anderen frauenärztlichen Thema auch. Das ist das, wofür ich arbeite und was ich in meiner Praxis durchführen möchte.
Okay, vielen Dank. Das war Dr. Wiebke Herter. Sie bietet in ihrer Frauenarztpraxis in Balingen Schwangerschaftsabbrüche an. Sie hat heute mit mir über das in Deutschland geltende Gesetz zu Schwangerschaftsabbrüchen gesprochen. Frau Dr. Hertha, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Bitte, habe ich gerne gemacht.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Das waren The Stranglers mit ihrem Song Golden Brown. Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikro heute für euch Marie Ambos. Das Thema Schwangerschaftsabbruch ist immer noch ein sehr heikles und sensibles Thema. Es geht nun mal um die Entscheidung über das Leben. Man kann sich kaum vorstellen, in was für einer schwierigen Situation sich die betroffenen Frauen befinden, wenn sie vor dieser Entscheidung stehen. Und gerade deshalb ist es so wichtig, sich diesem Thema anzunehmen und es nicht zu tabuisieren, damit die Schwangeren die größtmögliche Unterstützung in solch einer schwierigen Situation bekommen können. Das war's für heute mit Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Alle Infos und unsere Sendetermine findet ihr auf unserer Website oder auf Social Media. Am Mikro war heute für euch Marie Ambos. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.